ARD Sounds.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Peter Hornung.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 7. August, und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
In Deutschland bewegt uns diese Woche die Frage, ist es Russland, das hinter dieser mit Sprengstoff beladenen Drohne steht? Die ist in der Nacht auf Mittwoch entdeckt worden, am Leipziger Flughafen in der Nähe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonov AN-124. Und es gab auch ein zweites kleines Flugobjekt, das in Leipzig mit einer Frachtmaschine kollidiert ist. Ob aber tatsächlich Russland hinter diesen Vorfällen steht, ist bislang unklar. Und deshalb war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit seinen Äußerungen bisher eher vorsichtig.
Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
Was wir bisher wissen ist, an der Drohne war eine Sprengladung mit Semtex angebracht. Das ist ein kommerzieller Sprengstoff, der wurde vor knapp 40 Jahren bekannt einer größeren Öffentlichkeit. Das war nämlich der Sprengstoff, der beim Anschlag auf eine Pan-Am-Maschine benutzt wurde, die über Lockerbie abgestürzt ist. In Leipzig ist diese Semtex-Sprengladung nun nicht explodiert. Sie wurde von Spezialisten der Bundespolizei entschärft. Aber sie kam diesen riesigen ukrainischen Transportflugzeugen dort ziemlich nahe.
Und die standen da ja auch nicht zufällig. Leipzig-Halle, dieser Flughafen, ist ein Drehkreuz für die ukrainische Fluglinie Antonov Airlines. Das ist eine Tochterfirma des staatlichen Rüstungskonzerns der Ukraine. Und über Leipzig werden Transporte für die Ukraine abgewickelt, Hilfsgüter, aber auch militärische Güter wie Munition beispielsweise.
Das wäre also ein durchaus logisches Ziel für einen russischen Angriff. Aber Innenminister Dobrindt und die deutschen Behörden überhaupt sind trotzdem ziemlich zurückhaltend. Es gibt bislang wohl keinen Beweis dafür, dass Russland hinter diesem versuchten Sprengstoffanschlag steht. Deshalb sprach Dobrindt ja auch von einer professionellen hybriden Bedrohungslage und auch vom Verdacht, dass fremde Mächte dahinter stehen können, aber nicht mehr.
Die Frage, Peter, ist aber ja auch, was es bedeuten würde, wenn es tatsächlich ein Anschlagsversuch gewesen wäre, hinter dem Russland steht. Einige Politiker fordern, den Artikel 4 des NATO-Vertrages zu aktivieren. Danach können Staaten Konsultationen beantragen, wenn sie ihre territoriale Unversehrtheit, Sicherheit oder politische Unabhängigkeit von außen bedroht sehen. Und dann gibt es ja noch Artikel 5, nachdem ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Land als ein Angriff auf das gesamte Bündnis gewertet wird. Und Peter, du hast mir vorher schon erzählt, dass tatsächlich darüber auch diskutiert wird.
Ja, man hört es gelegentlich. Theoretisch könnte das auch sein, aber rein praktisch ist es so. Dieser Artikel 5 erlaubt eine flexible Reaktion. Dieser Bündnisfall, der muss ja erst gemeinsam festgestellt werden. Das ist alles keine Zwangsläufigkeit, jedenfalls nicht bei einem Angriff dieser Art, also dieser Intensität auch. Ich sehe hier auch niemanden, der ein Interesse daran hat, zu diesem Zeitpunkt den Bündnisfall auszurufen. Und auch die Wortwahl von Dobrindt, hybride Bedrohungslage, das beschreibt keinen bewaffneten Angriff im eigentlichen Sinne, sondern ein Szenario beispielsweise mit Sabotage oder Spionage. Was wir aber auf jeden Fall jetzt haben, ist eine erneute innenpolitische Diskussion über Drohnenabwehr für kritische Infrastruktur, wie sie eben so ein Flughafen ist.
Und damit kommt jetzt ein relativ harter Schnitt, denn in der kommenden Woche gibt es einen Jahrestag, der alles andere als ein Anlass zum Feiern ist. Am 15. August 2021 haben die Taliban Kabul eingenommen, 6 Wochen nachdem die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan verlassen hatten, nach einem 20 Jahre langen Einsatz am Hindukusch. Peter, das ist ja sozusagen dein Thema. Du warst seit 2021 bis zu diesem Frühjahr ARD-Korrespondent, unter anderem für Afghanistan. Du hast das Land in diesen 5 Jahren immer wieder bereist.
Ja, und über dieses Thema spreche ich auch heute mit einem Kollegen, der das Land noch deutlich länger kennt als ich. Chan Merrey heißt der, Krisenreporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und Chan war jetzt gerade wieder da in Afghanistan. Der ist gerade letztes Wochenende zurückgekommen. Und dort ist er unter anderem der Frage nachgegangen, was vom Bundeswehreinsatz denn eigentlich geblieben ist dort. Aber zunächst wollen wir auf die Lage im Nahen Osten schauen. Und da gab es diese Woche Gespräche, Astrid.
Ganz genau. Und das, nachdem US-Präsident Donald Trump Iran erstmal wieder massiv gedroht hat. Donald Trump hat am vergangenen Wochenende behauptet, die USA seien startklar für den größten Militärangriff seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.
We had an attack that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them.
Den habe er, Trump, aber abgeblasen, weil die Golfstaaten und sogar der Iran ihn darum gebeten hätten, was Teheran dann direkt wieder bestritten hat. Aber Trump hat das auch damit begründet, dass eine Einigung kurz bevorstehe. Zunächst solle es um eine Öffnung der Straße von Hormuz gehen, dann um eine Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm.
Gespräche haben aber erstmal Iran und Oman geführt. Am Donnerstag hieß es, eine Einigung zur Straße von Hormuz stehe bevor.
Beide Länder grenzen an diese Meerenge und auch wenn es Stand Freitagmittag noch keinen finalen Deal gibt, so sind doch Eckpunkte bekannt geworden. Demnach soll es eine neue Route geben, die die Schiffe nehmen müssen. Heißt, einlaufende Schiffe sollen auf dem Weg zu Häfen im Iran oder den Golfstaaten überwiegend durch iranische Hoheitsgewässer fahren und auf dem Rückweg, wenn sie den persischen Golf wieder verlassen, eine südliche Route durch omanische Gewässer nutzen, wobei sich die Schiffe auch hier angeblich mit den iranischen Behörden koordinieren müssen. Außerdem gibt es widersprüchliche Berichte darüber, ob der Iran für die Durchfahrt künftig Geld nehmen darf. Einige Quellen behaupten zumindest, dass Reedereien Gebühren in Höhe von 5-7% ihres Warenwertes zahlen sollen, was angeblich Versicherungs-, Kraftstoff- und Umweltgebühren sein sollen. Aber unterm Strich wäre das eine Maut, die der Iran schon lange will, was aber klar gegen das internationale Seerecht verstoßen würde, wenn es denn tatsächlich am Ende überhaupt so kommt. Und die US-Regierung hat sich ja auch immer wieder dagegen ausgesprochen, dass Iran für die Durchfahrt von Schiffen Geld kassiert. Und sie müsste wahrscheinlich auch bei dieser Einigung ja auch noch ein Wörtchen mitreden. Das Ganze soll, so hieß es in Medien, erstmal nur eine Übergangslösung für mehrere Monate sein. Eine normale Durchfahrt für Schiffe wie vor dem Krieg würde das wohl nicht bedeuten. Denn über die allgemeine Öffnung der Straße von Hormuz müsste noch weiter verhandelt werden und das dann vor allem mit den USA.
Aber das heißt ja eigentlich, Iran würde quasi die Kontrolle über jedes Schiff übernehmen, das in den persischen Golf einfährt.
Genau. Teheran bekäme deutlich mehr Einfluss auf die Straße von Hormuz, durch die, daran sei auch immer mal wieder erinnert, vor Ausbruch des Krieges Schiffe ungehindert fahren konnten. Also Iran könnte gestärkt in mögliche Verhandlungen mit den USA gehen, diese Meerenge als Druckmittel weiterhin einsetzen.
Ja, dann die eine wichtige Frage an dich, Astrid. Ist ein Ende des Krieges absehbar?
Wenn wir eine Glaskugel hätten, dann wären wir vielleicht ein bisschen schlauer. Aber wenn du Donald Trump fragst, dann ist dieses Ende absehbar. Der geht zumindest davon aus, dass der Krieg ziemlich bald enden könnte. Er denke nämlich nicht, dass sie, also die Iraner, noch lange durchhalten können, sagte Trump. Gut, auch das haben wir vom Präsidenten schon mehrfach gehört. Ich denke aber, dass es wirklich schwer ist zu sagen, wie und wann dieser Konflikt beigelegt ist und auch ein Friedensabkommen steht. Fakt ist, es müssen noch viele Fragen geklärt werden. Stichwort Zukunft des iranischen Raketenprogramms zum Beispiel, Zukunft des Atomprogramms. Und dazu kommt ja auch, dass es offenbar in der iranischen Führung unterschiedliche Meinungen gibt, wie es weitergehen soll. Diese Führung nicht einheitlich auftritt. US-Vizepräsident Vance hat deshalb auch die Iraner dafür verantwortlich gemacht, dass es, wenn es um die Beendigung des Krieges geht, nur langsam vorangeht. Er, Vance, geht anders als Trump davon aus, dass es bis zu einer Einigung noch einige Zeit brauchen wird.
Die Realität ist erstens, dass die Iraner außerordentlich schwierige Menschen sind. Zweitens haben sie ein zersplittertes System. Es gibt also Menschen innerhalb ihres Systems, die wollen, dass der Krieg endet. Es gibt aber auch Menschen innerhalb des Systems, die verrückte Radikale sind und wollen, dass der Krieg weitergeht. Unsere Aufgabe ist es, uns darin zurechtzufinden und das beste Ergebnis für das amerikanische Volk, aber auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erzielen.
Den angeblich heftigen Militärschlag, den hat Trump nach eigenen Angaben ja abgesagt, weil er darum gebeten worden sei. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass die Raketenbestände des US-Militärs drastisch geschrumpft sein sollen und Trumps Berater von weiteren Angriffen abgeraten haben.
Das berichten zumindest mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur Reuters und CNN, unter Berufung auf Insider. Die sagen, die USA hätten nahezu alle Bestände der ballistischen Raketen vom Typ ATACMS und Precision Strike Missiles, PASM, aufgebraucht. Außerdem seit Beginn des Irankriegs rund die Hälfte ihres weltweiten Vorrats an Tomahawks. Und auch die Bestände an defensiven Waffen wie Patriot-Abfangraketen und THAAD-Systemen zur Abwehr ballistischer Raketen seien stark geschrumpft. Das Center for Strategic and International Studies hat dazu Ende Juli eine anschauliche Grafik veröffentlicht. Und da sieht man sehr deutlich, vor dem Krieg hatten die USA 2330 Patriot-Raketen. Jetzt sollen nur noch 759 bis 827 übrig sein. Und Mark Kenzien, der arbeitet bei der Denkfabrik, und der hat bei CNN gesagt, es dauert, um Bestände wieder aufzufüllen.
But it takes time. Right now, the missiles that are being delivered were funded in.
Neue Raketen zu beschaffen dauert Jahre. Wer heute bestellt, muss mit einer Lieferzeit von 3 bis 4 Jahren rechnen. Das Problem ist nicht das Geld, sondern die Zeit.
The problem now isn't money, it's time.
Andere Raketen könnten zwar schneller ersetzt werden und schon Mitte kommenden Jahres wieder auf Vorkriegsniveau zur Verfügung stehen, aber trotzdem können mangelnde Vorräte den Spielraum der USA im Nahen Osten einschränken. Und nicht nur das, manche Experten und Politiker weisen auch darauf hin, dass geschrumpfte Bestände auch die Abschreckungswirkung der USA zum Beispiel gegenüber China beeinträchtigen könnten.
Wie reagiert denn die US-Regierung? Angeblich soll es laut der Washington Post auch einen großen Streit geben zwischen Trump und seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Daraufhin hat Trump erstmal mit Dementi und Beschimpfungen reagiert, so wie wir das kennen. Die USA, hat er gesagt, verfügten über weit mehr Munition als irgendjemand sonst auf der Welt und weit mehr als wir brauchen. Auch produzierten die Rüstungsunternehmen mehr Munition als jemals zuvor, was laut Analysten in manchen Bereichen auch stimmt. Trump hat jedenfalls denjenigen, die solche Berichte über die mangelnden Waffenbestände verbreiten, mit langen Haftstrafen gedroht in seiner sehr erratischen Art.
Aber der begrenzte Bestand an Patriot-Raketen, der wirkt sich ja auch auf die Ukraine aus.
Und die fehlen der Ukraine vor allem im Abwehrkampf gegen Russland. Und das macht sich immer mehr bemerkbar. Russland setzt derzeit laut dem Institute for the Study of War verstärkt auf Raketenangriffe, hat im Juli eine Rekordzahl an Raketen abgefeuert. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren es laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj 24 ballistische Raketen und 4 Hyperschallraketen vom Typ Zircon. Und keine einzige konnte die Ukraine abfangen. Und bei Angriffen am Wochenende war es auch nur eine einzige russische Rakete. Das zeigt, wie machtlos die Ukraine derzeit gegen diese ballistischen Raketen aus Russland größtenteils ist. Und der Militärexperte Anton Semiljani hat dazu meiner Kollegin Rebecca Barth erklärt,
die größte Gefahr bei ballistischen Raketen besteht darin, dass der Start nur sehr schwer vorauszusagen ist. Sie werden praktisch erst in dem Moment erfasst, in dem die Rakete abhebt. Das ist eines der größten Probleme, die derzeit bestehen, die Verfolgung und die Aufklärungsinformation über den möglichen Einsatz ballistischer Waffen.
Und sowas hat ja auch Folgen für die Zivilbevölkerung.
Absolut. Bei den Angriffen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Beispiel starben nach offiziellen Angaben 17 Menschen. Darunter waren auch 8, die nachts an einer Bahnstation auf einen Zug gewartet haben. Und gerade nach solchen Nächten beklagt Selenskyj den Mangel an Flugabwehrwaffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten die Partner in diesem Jahr 2 Drittel weniger Raketenabwehrsysteme geliefert. Und gleichzeitig bittet oder fordert Selenskyj in sozialen Netzwerken sehr deutlich Unterstützung an. Die Partner der Ukraine müssten verstehen, dass jede verspätete Lieferung, jede Weigerung, Raketenabwehr bereitzustellen, zu Tod und Zerstörung führe.
Und dann hofft er ja immer noch darauf, die Erlaubnis für die eigene Herstellung von Patriot-Raketen zu erhalten.
Das hatte Donald Trump ihm beim NATO-Gipfel in Ankara zwar in Aussicht gestellt. Mittlerweile hat sich Trump dazu aber deutlich zurückhaltender geäußert und am Donnerstag auf eine entsprechende Nachfrage nur gesagt, wir wollen auch Raketen. Es sind also, Peter, große Zweifel angebracht, dass die Ukraine tatsächlich diese Lizenzen noch bekommt.
Und bekommt Russland weitere Unterstützung?
Ja, bekommt es. Eine, mit der Russland in naher Zukunft seine ballistischen Raketenangriffe auf die Ukraine möglicherweise intensivieren könnte. Laut einem Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes erwartet Moskau nämlich Hilfe aus Nordkorea. Eine nordkoreanische Raketeneinheit soll demnach ins westrussische Woronesch verlegt werden, die für Angriffe auf die Ukraine mit 120 ballistischen Raketen und 6 Startrampen ausgerüstet werde. Was auch bedeuten würde, dass Nordkorea und Russland ihre militärische Zusammenarbeit weiter ausweiten.
Um auf die russischen Angriffe zurückzukommen. Mich hat diese Woche ein Video sehr verstört, das ich auf YouTube auch gesehen habe. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
Das ist ein Video aus Cherson, das unter anderem die örtliche Polizei und später auch Selenskyj veröffentlicht hat. Und das ist wirklich schwer auszuhalten. Es zeigt nämlich, wie eine Drohne einen Gemüsehändler angreift. Und der Mann, der läuft herum, der sucht panisch nach Schutz vor dieser Drohne, die schließlich dann auch neben ihm explodiert. Und der Mann hat leicht verletzt überlebt. Aber das soll kein Einzelfall sein. Selenskyj hat Russland eine gezielte Jagd mit Drohnen auf Zivilisten in der Stadt Cherson vorgeworfen, hat von einer Drohnensafari gesprochen und Selenskyj hat Russland beschuldigt, so etwas täglich zu tun.
Ja, ich fand das ganz schrecklich. Ich habe das gesehen. Man sieht diesen Mann, wie er in Panik da rumläuft. Und man kann sich gleichzeitig vorstellen, irgendwo sitzt einer, sieht es im Display und zieht den und jagt den, als sei es ein Computerspiel.
Absolut. Also so ging es mir auch. Und man fragt sich dann auch gleich, wie würde ich in einer solchen Situation vorgehen? Vor allem, das war ja auch ein größerer Platz, wo überhaupt keine Schutzeinrichtungen vorhanden waren. Und man sieht eben diesen Mann, wie er immer versucht, sich zu verstecken, aber dass es ihm eben nicht gelingt.
Was wir auch sehen, ist, dass die russische Armee ihre Attacken auf Tankstellen in der Ukraine verstärkt hat. Sie nimmt Industriegebiete ins Visier, Infrastruktur, Lagerhäuser, großer Baumärkte. Also sie ist da sehr aktiv.
Und sie setzt auch ihre Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer und auf Häfen fort. Allein im Juli verzeichnete das ukrainische Infrastrukturministerium 35 Angriffe auf Schiffe in Häfen und 22 auf offener See. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2025, also im letzten Jahr, waren es 14 Attacken, eine deutliche Zunahme also in diesem Jahr. Russland sagt, wir greifen Schiffe an, die militärische Güter transportieren. Das lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Andere vermuten dahinter aber auch Rache für Attacken der Ukrainer, die mit Drohnen systematisch den russischen Schiffsverkehr auf dem Asowschen Meer zu beeinträchtigen versuchen. Das alles hat Folgen. Ausländische Schiffe halten sich von Häfen fern. Es gibt Probleme bei der Ausfuhr von Waren. Über den Seeweg wird ja vor allem auch Getreide exportiert. Und sowohl die russische als auch die ukrainische Seite warnen vor einer Gefahr für die weltweite Ernährungssicherheit. Und außerdem fürchtet der ukrainische Agrarsektor, dass ihm Milliarden verloren gehen.
In der Folge vergangene Woche, da hatte ich ja ausführlich über die ukrainischen Angriffe auf Lagerhäuser von Wildberries berichtet. Das ist sozusagen das russische Amazon. Die gingen jetzt auch weiter, ne?
Die gingen auch weiter, das ist richtig. Fast täglich gibt es Berichte über Angriffe auf Lagerhäuser und Verteilzentren. Zuletzt etwa gab es einen Bericht über den Brand in einem Logistikzentrum von Wildberries in Jekaterinburg. Insgesamt soll die Ukraine seit dem 18. Juli rund 20 Standorte attackiert haben. Die Ukraine wirft der Firma vor, den russischen Angriffskrieg zu unterstützen, was das Unternehmen selbst und auch der Kreml bestreiten. Und in Moskau berät man mittlerweile, wie man Wildberries und auch den Händlern möglicherweise helfen kann, denn die haben unter großen Verlusten zu leiden. Daneben greift die Ukraine weiterhin auch die russische Ölindustrie an. Raffinerien in den Regionen Baschkortostan und Jaroslaw wurden getroffen.
Vielen Dank, Astrid. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt unserer heutigen Ausgabe, indem wir uns Afghanistan widmen wollen. Wenn wir mal 5 Jahre zurückgehen, so Anfang, Mitte August 2021, da hörten wir jeden Tag in den Nachrichten, dass die Taliban, also diese Radikal-Islamisten in Afghanistan, eine weitere Provinzhauptstadt des Landes eingenommen hatten. Ich selbst, ich war damals Afghanistan-Korrespondent der ARD. Ich habe darüber berichtet. Das waren meine ersten Monate, wo ich das getan habe. Die internationalen Truppen, die waren in den Wochen zuvor abgezogen worden. Die letzten Bundeswehrsoldaten, die hatten ihren Stützpunkt in Mazar-i-Sharif im Norden Afghanistans Ende Juni verlassen. Und Afghanistan war nun in der Hand der Radikal-Islamisten, die ihren Sieg über die westlichen Truppen feierten. 20 Jahre Militäreinsatz, die fanden ein abruptes Ende. Ein Einsatz, bei dem 60 Bundeswehrangehörige ums Leben gekommen waren und bei dem viele verletzt wurden, körperlich wie seelisch, und auch noch heute an den Folgen leiden. Deshalb wollen wir jetzt einmal der Frage nachgehen, was von diesem Einsatz geblieben ist. Ich spreche darüber mit Chan Merey, Journalist, Krisenreporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Afghanistan-Experte. Er ist am vergangenen Wochenende gerade aus Afghanistan zurückgekommen. Hallo Chan.
Hallo Peter.
Chan, du kennst Afghanistan seit Jahrzehnten. Du warst dutzende Male da. Du hast gesagt, du hast beim 50. Mal aufgehört zu zählen. Jetzt bist du gerade wieder hingereist und am vergangenen Wochenende zurückgekommen. Und du warst in Kunduz im Nordosten des Landes auf den Spuren der Bundeswehr unterwegs. Und du hast geschaut, was geblieben ist vom deutschen Einsatz. Zunächst einmal, war es leicht für dich als Journalist nach Afghanistan zu kommen?
Nein, also der physische Weg dahin schon, das geht mit Turkish Airlines, also über Istanbul oder über Dubai kann man fliegen, aber der Genehmigungsprozess ist sehr schwierig. Es gibt ein gesichtsloses Komitee, das irgendwo entscheidet, man muss als Journalist einen Antrag stellen, bevor man überhaupt das Visum beantragen oder holen kann. Und da bin ich in den vergangenen Jahren mehrfach abgelehnt worden. Also ich bin einmal da gewesen, als die Taliban zurückkehrten. Da haben sie mich noch reingelassen. Damals bin ich aus Washington, weil ich da gearbeitet habe, eingereist und habe, soweit ich weiß, das letzte Visum der afghanischen Botschaft dort bekommen, bevor sie geschlossen hat. Und dann habe ich es immer wieder versucht. Also damals habe ich noch für dpa gearbeitet. Dann bin ich zum Redaktionsnetzwerk Deutschland gewechselt, habe es immer wieder versucht und bin 4-5 Mal abgelehnt worden. Es gibt nie einen Grund dafür. Also es wird nie einer mitgeteilt. Und jetzt, auch ohne Angabe von Gründen, ist es genehmigt worden. Zu meiner großen Freude, muss ich sagen, weil ich mache das lange und ich habe einen Teil meines Herzens da am Hindukusch verloren.
Du bist nach Kunduz gereist, da gab es ein Feldlager. Ja, das ist aber schon 2013 an die Afghanen übergeben worden. Warum bist du jetzt nach Kunduz gereist?
Naja, Kunduz hatte ja für die Bundeswehr schon immer einen sehr besonderen Klang, eine besondere Bedeutung. Damals ist die Bundeswehr, ich meine, das war 2003 oder 2004, relativ am Anfang meiner Afghanistan-Zeit quasi. Also ich habe damals in Delhi gelebt, wie du das dann später auch gemacht hast, und bin von dort dann dahin gependelt. Und damals ging es darum, dass die Schutztruppe ISAF aus Kabul heraus sich ausdehnen soll. Und die Bundeswehr hat da quasi dann die Speerspitze gemacht. Und die wollte aber damals nicht irgendwo hin, wo es gefährlich ist. Und Kunduz war damals eine wahnsinnig friedliche Provinz. Da waren Amerikaner dort und die haben sich beschwert damals. Die haben gesagt, unsere Kameraden in Kandahar kämpfen und wir reiten hier auf Pferden zum Markt. Und dann hat sich das aber natürlich dramatisch geändert in Kunduz. Also in Kunduz hat die Bundeswehr dann, muss man sagen, kämpfen gelernt und gelernt, Krieg zu führen auch, weil sich der Widerstand gegen die ausländischen Streitkräfte dann dort im Norden sehr stark eben auch auf Kunduz und die Bundeswehr konzentriert hat. Und es waren dort eben auch Sachen, die wirklich sich auch ins kollektive Gedächtnis, glaube ich, der Truppe eingebrannt haben. Zum einen dieses Karfreitagsgefecht in Isachel, wo 3 deutsche Soldaten gefallen sind und viele Taliban-Kämpfer auch. Die Deutschen sind dort in einen Hinterhalt geraten. Und dann natürlich auch das von dem deutschen Oberst Georg Klein angeordnete Bombardement von 2 Tanklastwagen, die im Kunduz-Fluss stecken geblieben waren, die von den Taliban gekapert worden waren, wo damals, ich glaube, bis zu 145 Menschen, hieß es dann beim NATO-Bericht, am Ende getötet wurden und darunter auch viele Zivilisten. Das sind Sachen, die damals natürlich auch ganz Deutschland erschüttert haben. Das war vor dem Hintergrund dieser Debatte, ob Deutschland nun wieder in einem Krieg ist. Ja, und Kunduz war einfach auch dieses Feldlager. Ich war dann als die Deutschen kamen, als sie es übergeben haben, 2013, war ich auch bei dieser Zeremonie. Da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. 250 Millionen Euro hat Deutschland da investiert. Hat es dann an die afghanischen Streitkräfte übergeben, 2013. Ich bin dann noch einmal reingekommen, 2014 oder 2015, glaube ich. Und da war das schon in einem furchtbaren Zustand, also alles Mögliche verfiel dort. Und jetzt habe ich es auch noch mal versucht. Ich wollte gern dieses Feldlager noch mal sehen. Diesmal haben die Taliban mich nicht reingelassen. Da sind jetzt auch Sicherheitskräfte der Taliban drin, also das 217. Omari-Korps und ich meine die Polizeiakademie. Und, da sagte mir der Armeesprecher dort, das Feldlazarett der Bundeswehr wird weiterhin auch betrieben, sagte er. Allerdings sagte er auch, die ganzen modernen Maschinen, damit können unsere Ärzte ehrlich gesagt nichts anfangen. Ja, aber dieses Feldlager, also in das damals 250 Millionen Euro geflossen sind, ist jetzt ein Stützpunkt der Taliban.
Jetzt schauen wir mal auf die Ereignisse, die du erwähnt hast. Zum einen diesen Öllastwagen, das war ja 2009 im September, und zum anderen das Karfreitagsgefecht. Also wenn wir jetzt auf diesen Öllastwagen mal schauen, das war ja etwas, was von deutscher Seite sehr intensiv berichtet wurde und auch danach eben auch die Frage der deutschen Schuld, ob es die gab, warum auch so viele Zivilisten umgekommen sind, sind da überhaupt Taliban getroffen worden. Das ist eine Sache, die natürlich auch die Menschen dort betroffen hat. Die Frage ist, wie erinnern die sich dran? Hast du Menschen getroffen, die damit zu tun hatten, die da irgendwie involviert waren?
Ja, das ist also... Dieser Bombenabwurf auf die zwei Tanklastwagen ist den Leuten da sehr präsent noch. Also ich glaube auch, weil einfach so viele Leute dort gestorben sind, dass jeder auch irgendwie einen kennt, der betroffen ist. Ich war kurz davor in Kundus auch gewesen und hatte mit Oberst Klein gesprochen, auch der damals ziemlich verzweifelt war, weil es Druck aus Deutschland gab, dass keine deutschen Soldaten mehr sterben sollten, dort bitte keine Zinksärge mehr. Und gleichzeitig waren die Taliban immer näher an das Lager rangerückt. Da waren Spotter, also sobald die Deutschen rausgefahren sind, wurden die gemeldet, dann sind sie in den Hinterhalt geraten und so. Also das war schon eine sehr vertrackte Situation. Es gab Druck von den afghanischen Behörden, damals vom Gouverneur, der später auch bei einem Anschlag getötet wurde. Der sagte, was machen die Deutschen überhaupt da? Die kapseln sich da ein und die Taliban rücken uns immer näher auf die Pelle hier. In diese Gemengelage kam dann diese Kaperung dieser zwei Tanklastwagen durch die Taliban. Und da herrschte dann bei der Bundeswehr die große Angst, dass daraus quasi dieser Sprit umgefüllt wird und daraus dann lauter rollende Bomben entstehen, die da in Richtung Feldlager fahren könnten. Und so hat sich dann Oberst Klein an diesem schicksalhaften Tag dazu entschlossen, amerikanischen Luftangriff anzufordern. Da hatten sich aber ganz viele Zivilisten versammelt an diesen festgefahrenen Tanklastzügen, um Benzin abzuzwacken dort. Und dann kam es eben da zu diesem Angriff. Und ja, das, also es erinnern sich ganz viele Leute noch dran und auch mit einer gehörigen Wut ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon mit einer großen Unzufriedenheit. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Afghanen, die davon gesprochen haben, gedacht haben, das ist gesühnt worden oder... Ja, also das ist den Leuten sehr präsent noch.
Es gab ein zweites Ereignis, du hast es schon erwähnt, das Karfreitagsgefecht. Das war im April 2010, da sind drei deutsche Soldaten ums Leben gekommen und es wurden mehrere auch verletzt. Auch das wird wahrscheinlich noch präsent sein in dieser Gegend.
Ja, sehr. Also ich habe zum einen mit einem Stammesälteren gesprochen aus Isachel, der bei diesem Gefecht dabei war und sehr eindrücklich beschrieben hat, wie sein Feld quasi zwischen den Fronten verlief. Die Taliban waren in einem Teil des Ortes, die Deutschen rückten da rein, gerieten dann in eine Sprengfalle, als sie mit dem Dingo wieder, ich meine, zurücksetzen wollten und so, hat dann gezeigt, wo der Wagen da ausgebrannt ist. Da wurde wahnsinnig lange und viel geschossen und das ist den Leuten natürlich sehr präsent, also den Leuten, die da leben. Und ich habe aber auch mit dem Kommandeur der Taliban gesprochen, der damals die Taliban in dieses Gefecht geführt hat. Der ist heute der Vizepolizeichef der Provinz Kundus und der hat damals, sagt er, bei diesen Gefechten einen seiner Brüder verloren, der da gestorben ist. Und ja, das ist den, also ich würde sagen, dieses Karfreitagsgefecht und diese Tanklastzüge, das sind zwei Sachen, die dieser Taliban-Kommandeur immer wieder erwähnt hat. Und gerade mit Bezug auf die Tanklastzüge hat er gesagt, das werden wir über Generationen nicht vergessen.
Was spürst du da am meisten in solchen Gesprächen? Fanatismus, Wut oder Trauer, Schmerz, was herrscht da vor?
Der Taliban-Kommandeur, da hatte ich das Gefühl, dass der schon noch einen gewissen Groll in sich hegt. Wir haben lange zusammengesessen und also da war schon zu merken, dass das ein schmerzhaftes Kapitel ist dort. Aber bei dem Armeesprecher, also von diesem 217. Omari-Korps, das jetzt in dem früheren deutschen Feldlager ist, der hat dann gesagt, und das hatte ich eigentlich von vielen Leuten so gehört, der hat gesagt, es ist Vergangenheit. Und eigentlich wünschen sich die Leute, dass die deutsche Entwicklungshilfe jedenfalls wieder zurückkommt. Also sicherlich nicht die Soldaten. Aber das ist vielen Leuten sehr präsent. Und das sind zwei Sachen, die jeder Afghane, den man anspricht, als die größten Probleme des Landes oder als massive Probleme des Landes ansieht. Das ist Armut und Arbeitslosigkeit. Die Unterdrückung der Frauen ist sicherlich auch eins, aber das, was den Leuten und Männern vor allem dann spontan über die Lippen kommt, sind diese beiden Punkte.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, wie die Menschen dort in der Gegend die Deutschen sehen und auch die Bundeswehrsoldaten, an die sie sich erinnern. Wie sehen die Bundeswehr? Was sagen die über die? Was sprechen die über die deutschen Soldaten, die damals gekämpft haben gegen sie?
Erstaunlicherweise, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl in meinen Gesprächen mit den Leuten, die natürlich gemerkt haben, dass ich Deutscher bin, dass dieses Bundeswehrthema, vielleicht ist es für die Leute auch schon einfach zu lange her. Es ist jetzt 13 Jahre fast, dass die Deutschen da abgezogen sind, obwohl eine deutsche Taskforce immer mal wieder auch noch danach in Kundus war. Also weder sind die deutschen Soldaten oder ihre alte Präsenz ein besonderes Gesprächsthema, noch sieht man eigentlich noch viel, was von ihnen übrig ist. Also vor dem Feldlager weht die Flagge der Taliban, ja, die weiße Flagge der Taliban. Und sehr symbolisch fand ich die Mischa-Meyer-Brücke, benannt nach einem gefallenen deutschen Soldaten, die Deutschland für 7 Millionen Euro über den Kundusfluss gebaut hat, ganz in der Nähe da, wo dann die Tanklastzüge bombardiert wurden. Und diese Brücke liegt in Trümmern im Fluss, weil die Taliban sie 2015 bei ihrem Vormarsch gesprengt haben. Und ein bisschen dachte ich, das steht schon symbolisch für diesen ganzen deutschen Einsatz, diese Trümmer, die da jetzt liegen und dieses teure Projekt, das eigentlich jetzt keinem mehr nutzt. Und die Afghanen fahren weiterhin, zumindest wenn es so niedriges Wasser ist wie jetzt, durch eine Furt durch den Fluss. Und ansonsten, wer über die Soldaten gesprochen hat, war dieser Taliban-Kommandeur, der gegen sie gekämpft hat, nicht nur bei diesem Karfreitagsgefecht. Er hat gesagt, dass er an allen Operationen gegen die Deutschen in dem Raum Isachel beteiligt war. Und er hat, aber das ist natürlich eine sehr offensichtlich sehr eingefärbte Sache, also er hat den Deutschen da jeden Mut abgesprochen und so. Aber das sieht die Bundeswehr offensichtlich natürlich ganz anders. Zahlreiche Teilnehmer an dem Karfreitagsgefecht sind für ihre Tapferkeit ausdrücklich ausgezeichnet worden.
Das ist interessant. Ich habe neulich mit einem Bundeswehr-Veteran gesprochen und er hat genau das über die Taliban gesagt. Er hat gesagt, die waren hinterhältig und feige oft. Gerade die Jungen haben, die in Stellungen waren, haben Drogen genommen gegen die Angst und um wach zu bleiben. Und der hat einfach ein sehr krasses Bild der Taliban-Kämpfer gezeichnet.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also das ist mir auch immer wieder in Kabul zum Beispiel passiert, wenn ich mit Taliban-Funktionären, die ja oftmals frühere Kämpfer auch sind, in den Ministerien gesprochen habe. Das ist ein wahnsinniges Selbstbewusstsein da. Und klar, ich meine, die haben natürlich, also am Ende haben die Afghanen die Sowjetunion besiegt. Sie haben diesen US-geführten Einsatz, haben sich dagegen durchgesetzt, ja, und haben am Ende sind sie siegreich hervorgegangen gegen ein Militärbündnis aus 50 Staaten. Ja, und da leiten sie jetzt eine gehörige Portion an Selbstbewusstsein ab.
Ich glaube, das ist auch eine Auszeichnung, einfach wenn man Kämpfer war. Ich hatte mit Abdulkahar Balkhi gesprochen, den du auch kennst, der Sprecher des Außenministeriums, der jüngst auch als Leiter der Taliban-Delegation in Brüssel war. Und der hatte mir in unserem allerersten Gespräch im Januar 2022 gesagt, dass er in Kundus gegen die Bundeswehr gekämpft habe. Und ich habe das auch neulich berichtet, als dieser Brüssel-Besuch war, und dachte eigentlich dann, er beschwert sich, dass ich so etwas aus dem Gespräch heraus dann in die Berichterstattung bringe. Und da kam aber überhaupt nichts. Er hat zwar reagiert, aber das hat er nicht angesprochen. Ich glaube, es ist auch für die nach außen, also nicht nur nach innen, sondern auch nach außen ist es immer noch eine Auszeichnung, wenn man tatsächlich in diesem Kampf war.
Ja, das glaube ich auch. Also was sie ja wirklich geschafft haben, ist diese Sicherheitslage einfach deutlich zu verbessern. Ja? Und natürlich kann man jetzt argumentieren und liegt damit auch nicht falsch, dass das natürlich maßgeblich daran liegt, dass diejenigen, die die Sprengfallen gelegt haben, jetzt die sind, die regieren und deswegen natürlich jetzt keine Anschläge mehr verüben. Auf der anderen Seite, dieser Taliban-Kommandeur in Kundus, mit dem ich gesprochen habe, dem ich das auch so gesagt habe, der hat gesagt, na Moment mal, die Sprengfallen haben wir natürlich nur gelegt, weil eure Soldaten in unser Land eingedrungen sind. Darum hatten wir nicht gebeten. Und ich hatte noch mit einem anderen Taliban-Funktionär gesprochen, der älter war und der aus dem ersten Emirat noch quasi stammte dann, wenn man so will. Also der sich noch an die Zeit damals erinnerte. Und der hat auch gesagt, nachdem wir jetzt ja auch bald 25 Jahre die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben, der hat auch gesagt, wir hatten doch damit gar nichts zu tun. Ja, also das waren Saudis, das waren Araber und gut, Osama bin Laden war bei uns zu Gast in Afghanistan. Aber das Land, das dieses internationale Militärbündnis dann überfallen hat, war eben Afghanistan, das an diesen Anschlägen zumindest nicht unmittelbar beteiligt war.
Das Feldlager war ja jetzt nicht nur ein Feldlager für die Deutschen, sondern es war auch ein Feldlager mit ganz vielen Ortskräften, mit Afghanen, die dort gearbeitet haben. Es sind viele auch evakuiert worden, in Sicherheit gebracht worden im August 2021, als die Taliban das Land übernommen haben und auch in den Wochen und Monaten danach. Aber es sind ja wahrscheinlich auch immer noch viele Leute dort. Wie ist es denn dort in Kunduz? Kann man da noch offen drüber sprechen, dass man für die Deutschen gearbeitet hat? Oder wie geht man damit um?
Ja, das ist ganz schwer greifbar. Also die Leute, die ich gesprochen habe, ich hatte drei Leute am Ende gesprochen, die für die Bundeswehr dort gearbeitet haben. Ein Übersetzer, ein Gärtner. Die Deutschen hatten da sehr schöne Rosengärten drin in dem Feldlager und Schildkröten. Ein Gärtner und ein Wachmann. Und alle drei haben mir gesagt, dass sie nie Probleme bekommen haben, weil sie für die Deutschen gearbeitet haben. Und alle drei haben aber gesagt, dass sie auf keinen Fall das öffentlich irgendwem sagen würden. Und der eine, der Wachmann, der ist zu mir ins Hotel gekommen, der hat seinen jugendlichen Sohn Wache stehen lassen vor dem Hotel, wo ich ihn auch gefragt habe, aber warum, wenn Sie doch sagen, dass es in all diesen Jahren keine Konsequenzen gehabt hat. Und er sagt, die Angst ist trotzdem da. Und das ist, glaube ich, etwas, das nicht nur bei diesen Ortskräften so ist. Obwohl ich jetzt tatsächlich in diesen zwei Wochen, die ich da war, nicht beobachtet habe, dass sich irgendwelche Taliban-Sicherheitskräfte falsch verhalten oder schlecht verhalten hätten oder dass sie an Checkpoints die Handys durchgecheckt hätten oder so. Es ist so, auch, und ich glaube, das ist ein Überbleibsel aus ihrem ersten Schreckensregime, muss man ja sagen, von 1996 bis 2001. Das hat sich so tief eingebrannt bei den Menschen, dass eine so tiefgreifende Angst vor denen da ist, dass sie gar nichts machen müssen, um die Leute im Schach zu halten. Und es stimmt natürlich auch nicht, dass sie nichts machen. Also, bevor ich in Afghanistan war, gab es eine Demo von einigen Dutzend Frauen in Herat und da haben sie scharf geschossen. Also, dass sie mit eiserner Hand durchgreifen. Das beweisen sie schon auch und es gibt auch immer wieder, berichten auch die Vereinten Nationen, also es gibt Strafen, Leute werden ausgepeitscht und so, also das ist schon so. Aber was es in diesem ersten Taliban-Regime zum Beispiel gab, dass wenn der Muezzin gerufen hat, dann mussten alle in die Moschee. Das findet jetzt nicht statt. Wenn wir an Checkpoints rangefahren sind, hat mein Fahrer die Musik leise gedreht. Aber es ist nicht so, dass keiner mehr Musik hört und das war ja damals zum Beispiel auch verboten. Und also insofern greifen sie in diesen Punkten jetzt nicht so dramatisch durch, wie das mal war. Aber den Leuten und gerade eben denen, die für die Ausländer gearbeitet haben, ist schon bewusst, dass sie das tun können. Und es gibt diese Generalamnestie, die sie erlassen haben und wo sie auch sagen, jeder, der für die Ausländer gearbeitet hat, dem ist vergeben. Aber ja, sicher ist sicher natürlich dann. Ja. Und insofern geht niemand damit hausieren, dass er bei den Deutschen gearbeitet hat.
Also ich habe auch in diesen 5 Jahren, die ich in der Region war, immer nach Fällen gesucht, wo Ortskräfte tatsächlich zu Schaden gekommen sind, konkret. Aber es ließ sich nie so richtig greifen. Also dass es eine systematische Gefährdung früherer Ortskräfte in Afghanistan gibt, ließ sich nicht bestätigen. Eine individuelle Gefahr auf jeden Fall. Man weiß nie auch, ob der böse Nachbar sich nicht mal rächen will oder ob es als Anlass nimmt, um jemanden zu denunzieren. Aber nichts Systematisches, eben auch vor dem Hintergrund dieser Amnestie durch den Amir al-Mu'minin, also den obersten Taliban-Führer.
Ja, es ist auch, ich hätte auch mit einer Ausgabe von der GIZ gesprochen, also jemandem, der über 20 Jahre dafür gearbeitet hat. Der hat auch ganz klar gesagt, das ist nochmal ein bisschen anderes Thema, weil der gehört zu denen, die eine Aufnahmezusage hatten, die dann einkassiert wurde wieder von der Bundesregierung. Und der hat ganz klar gesagt, es ging ihm nie um Sicherheitsprobleme. Er sagte, ich will, dass meine Töchter eine Ausbildung bekommen und deswegen wollte ich nach Deutschland. Aber der sagte mir auch, die Taliban bringen mich ja nicht um, weil ich der GIZ dabei geholfen habe, hier Straßen zu bauen.
Stichwort Töchter, Stichwort Frauen. Du warst jetzt dort, du hast auch eine ländliche Region gesehen, du hast auch den Vergleich mit Kabul. Was hast du da festgestellt? Wie erlebst du Frauen da? Siehst du da Frauen überhaupt?
Also die Lage der Frauen ist katastrophal und so schlecht wie sicherlich in keinem anderen Land der Welt. Das kann man auch gar nicht schönreden, auch wenn die Taliban das in den Gesprächen gelegentlich versuchen oder dann eben sagen, dass wir Westler und besonders wir deutschen Medien obsessiv ja geradezu bei diesem Thema sind. Also in Kabul sieht man Frauen auf der Straße erheblich weniger als früher und man sieht auch Frauen unverschleiert auf der Straße. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass da nicht stärker durchgegriffen wird durch die Religionspolizei. Aber im Innenministerium zum Beispiel hängen Plakate, dass man da gefälligst nur verschleiert reinzugehen hat als Frau. Und in Kunduz war schon immer sehr konservativ, ländliche Bevölkerung. Da haben die Frauen schon immer Burkas getragen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Unterschied gemerkt, außer dass die Sicherheitslage da eben so viel besser ist, dass auf den Straßen viel mehr los ist. Und da waren auch Frauen auf dem Markt, die mit männlichen Händlern gefeilscht haben, durchaus. Also da fand ich das nicht so frappierend. Aber was schon frappierend war, ich habe natürlich versucht, mit Frauen zu sprechen. Und es hat sich in der Vorbereitung dieser Reise schon gezeigt, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert. Weil eigentlich alle Frauen, mit denen ich Kontakt hatte, Angst hatten, mit einem ausländischen Journalisten gesehen zu werden. Es gibt auch kaum Orte, wo man das überhaupt machen könnte. Also ich kann als ausländischer Journalist nicht zu einer Frau nach Hause gehen. Die kann auf keinen Fall in mein Hotel kommen. Und die meisten öffentlichen Plätze sind strikt getrennt. Ja, selbst der Laden des Handyanbieters hat einen Eingang für Männer und für Frauen, damit die sich da gar nicht begegnen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich diese Gespräche mit den Frauen, von denen ich dann viele gesprochen habe tatsächlich, aber die musste ich sehr umständlich über einen Videochat organisieren, wo dann auch immer sehr klar war, dass die nicht identifizierbar sein dürfen und so. Und da herrscht wirklich eine große Angst und das zu Recht, weil die auch Maßnahmen der Taliban in diesem Bereich einfach oftmals auch, also jeder Logik entbehren. Zum Beispiel, dass sie Ende 2024 haben die Taliban Hebammen- und Krankenschwesternausbildung verboten. Das ist natürlich Hanebüchen. Ja? Ich meine, die Taliban haben auch Familie, die haben auch Töchter, die irgendwann mal Kinder bekommen und wo sie auch nicht wollen, dass sie zu einem Arzt gehen, also zu einem männlichen Arzt gehen. Deswegen braucht es eigentlich Gynäkologinnen dort, aber dadurch, dass es keine weiterführende Bildung mehr für Mädchen gibt, also nach der 6. Klasse ist eigentlich Schluss, ja? Und auch keine Universitäten mehr, kommen natürlich jetzt weder Ärztinnen nach, noch Lehrerinnen. Das waren die zwei Bereiche, wo Frauen immer sehr stark vertreten waren in Afghanistan. Und also es gibt eine UN-Schätzung, dass bis 2030 in diesen Bereichen, also Bildung und Medizin, bis zu 25.000 weibliche Fachkräfte fehlen werden. Und das kann einem, ehrlich gesagt, gerade so dieses Hebammenverbot, das konnte mir auch niemand schlüssig erklären von den Taliban, was dahinter stecken soll überhaupt. Und interessanterweise bei diesem Verbot weiterführender Schulbildung für Mädchen gibt es auch bei den Taliban selber Kritik dran. Also das sagen die hinter auch mehr oder weniger vorgehaltener Hand, sagen die auch, das ist irgendwas, das müssen wir nochmal lösen. Weil das natürlich, ja, auch Taliban-Funktionäre haben Töchter und wollen eigentlich auch nicht, dass die nach der 6. Klasse zu Hause rumsitzen.
Jetzt ist die Bundeswehr 5 Jahre weg aus Afghanistan. Die ist Ende Juni 2021 abgezogen. Die Taliban herrschen seit 5 Jahren dort. Ein Fazit von dir. Was hat der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan gebracht? Hat der irgendetwas gebracht? Gibt es irgendwas Gutes, was bleibt?
Das ist eine sehr bittere Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass er etwas gebracht hat. Der Einsatz hat zumindest einer ganzen Generation Frauen gezeigt, dass es auch anders geht, dass es Bildung gibt, dass es Freiheiten gibt. Auch jungen Afghanen, also auch männlichen Afghanen gezeigt, dass es ein anderes Leben gibt als das, was die Taliban ihnen verordnet haben. Aber was davon übrig geblieben ist, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die eigentlich sehr wütend waren, weil die gesagt haben, ihr habt uns erst gezeigt, was möglich wäre, und dann habt ihr uns im Stich gelassen und seid gegangen und habt uns mit diesen Leuten zurückgelassen. Und das ist natürlich eine bittere Bilanz.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag, da wir wegen der Sommerferien bis Ende August ja eine Ausgabe in der Woche senden. Aber tägliche Updates liefert wie immer die Nachrichtenredaktion von NDR Info. Sie berichtet über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen im Podcast Machtfragen, den Sie und ihr täglich in der App ARD Sounds abrufen könnt. Worüber wir uns natürlich immer freuen, sind Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Peter Hornung.